RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Generationen von Deutschen konnten sich auf eins verlassen: die gesetzliche Rente. Die, die arbeiten, zahlen mit ihren Beiträgen die Altersvorsorge der Senioren. Solange es mehr Beschäftigte gab als Rentner, hat das prima funktioniert. Aber nun? Immer weniger Beitragszahler, immer mehr Rentenempfänger. Wie lange geht das noch gut? Kann man die Rente zukunftssicher machen und zugleich dafür sorgen, dass sie gerecht und sozial bleibt? Genau das wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Sascha Hingst. Herzlich willkommen beim RBB 24 Inforadio Forum. Heute in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Da sind wir auch zu Gast. Und dessen Geschäftsführer sitzt hier bei mir, Martin Heuer. Schönen guten Abend. Neben ihm Annika Klose. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und dort auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und schließlich ist ein Wirtschaftswissenschaftler bei uns, Stefan Kohlew, leitet das Ludwig-Erhard-Forum für Wirtschaft und Gesellschaft und hat gerade mit mehreren Kollegen ein vielbeachtetes Forderungspapier zur Rentenpolitik vorgelegt. Reden wir gleich drüber. Aber Herr Kohlew, Sie haben neulich im Interview einen Satz gesagt, den kein Deutscher gerne hört, nämlich: die Rente ist nicht mehr sicher. Erklären Sie mal.
Die gesetzliche Rente ist auf einem Prinzip gebaut, das spätestens in den 70er Jahren durch die veränderte Fertilität, also durch die veränderten Entscheidungen von Familien, Kinder zu bekommen, sozusagen in große Schwierigkeiten geraten ist. Das System lebt davon, dass viele Menschen nachwachsen. Die berühmte Bevölkerungspyramide, die heute in etwa aussieht wie ein Dönerspieß. Solange das so ist, solange wir also eben diese Bevölkerungsstruktur nicht mehr haben, und wir haben sie immer weniger, ist die Rente zwar in einem banalen Sinne sicher, der Staat zahlt sie aus, aber die Finanzierung wird eben immer schwieriger. Das betrifft die Beiträge, das betrifft den Zuschuss, den der Bund eben jedes Jahr in steigendem Maße beitragen muss. Und somit kann man die gesetzliche Rentenversicherung mit dem großen Tanker vergleichen. Der ist noch nicht ganz auf Grund gelaufen, aber er leckt. Und diesen Tanker muss man befestigen, damit tatsächlich sich nicht noch mehr Spannung in der Gesellschaft aufbaut diesbezüglich. Aber wir müssen auch über die anderen Boote um den Tanker herum sprechen, damit Menschen nicht in Altersarmut geraten und damit diese Gesellschaft in der Tat auch weiterhin altern kann, aber dies auch im Frieden tut. Und das ist keine triviale Aufgabe, weder ökonomisch noch gesellschaftlich.
Reden wir gleich darüber, wie das gehen kann. Aber Frau Klose, solange ich denken kann, waren Bundesregierung immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie muss ich die Rente reformieren, damit sie eben sicher bleibt. Das geht jetzt eigentlich seit Norbert Blüms berühmten Satz, die Rente ist sicher, es sind ja auch schon wieder bald 30 Jahre vergangen. Also haben die alle ihre Hausaufgaben nicht gemacht oder warum diskutieren wir immer noch oder schon wieder über diesen Punkt?
Naja, ich glaube, der Ausspruch, die Rente ist sicher, ist ja erstmal ein Versprechen in die Zukunft. Und dazu gehört, dass sie nur dann sicher ist, wenn man entsprechend politisch handelt. Also wir haben ja gerade schon gehört, die demografische Entwicklung in Deutschland ist natürlich ein Faktor, auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht, dass man sich einfach darauf ausruht, sondern dass man immer wieder gucken muss, wie kann man die Rente tatsächlich stabilisieren. Und da haben wir ja mehrere Stellschrauben, an denen wir drehen können. Das sind Steuerzuschüsse, über die man sprechen kann. Das ist aber natürlich zum Beispiel auch die Frage, wie viele Leute zahlen denn eigentlich ein? Also kann man zum Beispiel Fachkräfte anwerben, die zusätzlich unseren Arbeitsmarkt stabilisieren? Kann man die Erwerbsarbeit von Frauen ausweiten beispielsweise? All diese Fragen, das sind Stellschrauben, an denen man immer wieder drehen muss, damit man am Ende eine armutssichere Rente herstellen kann. Und wie hoch die Rente am Ende sein soll, das ist ja ein Politikum. Das wird ja heiß diskutiert, auch in der aktuellen Bundesregierung. Und das ist eine Frage von gesellschaftlichen Debatten und Mehrheitsverhältnissen am Ende. Deswegen würde ich nicht sagen, da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht, sondern es ist eine fortwährende Aufgabe, der wir uns natürlich stellen müssen.
Das heißt, es ist normal, dass man sozusagen alle 4 Jahre immer wieder eine neue Reform braucht, um so ein System zu stabilisieren?
Na, was heißt normal? Man hat sich damals in der Großen Koalition ja auf diese Haltelinie von 48% Rentenniveau grundsätzlich verständigt, aber mit einem Auslaufdatum, 2025. Und wenn man da jetzt nichts dran macht und das verlängert, dann läuft das aus und dann sinkt das Rentenniveau. Das heißt, solange man Kompromisse mit einem zeitlichen Ablaufdatum schließt, stellt sich automatisch diese Frage immer wieder natürlich.
Das Wort Rentenniveau spielt gleich noch eine große Rolle, bin ich mir ganz sicher. Aber ich will kurz noch zu Herrn Heuer. Der Paritätische vertritt die Wohlfahrtspflege in Deutschland. Wenn Sie auf die Rente gucken und den Satz hören, die Rente ist sicher, könnte ich mir vorstellen, dass sie ganz andere Gefühle bekommen, weil sie Rentner sehen, die vielleicht eine sichere Zahlung bekommen jeden Monat, sich damit aber nicht sicher fühlen können.
Das ist richtig. Das ist eigentlich unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist die Frage, wie kriegen wir eine Rente, die im Grundniveau hoch genug ist, um in den unteren Rentenbereichen tatsächlich abzusichern, dass die Menschen ohne Altersarmut ihr Leben bestreiten können. Und wir haben ja eine Vielzahl von sozialen Sicherungssystemen, die zum Teil hochaufwendig und bürokratisch sind. Die Rente ist das eher nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich bürokratiearmes Instrument und ist dadurch extrem hilfreich, wenn wir darüber sprechen, wie geht es alten Menschen in unserer Stadt. Und das ist der Fokus, mit dem wir in erster Linie darauf gucken, weil wir müssen eben absichern, dass Menschen im Alter nicht in die Situation kommen, nach Möglichkeit zum Sozialamt gehen zu müssen.
Was ist denn für Sie Altersarmut? Kann man das definieren?
Naja, wir haben ja die Situation, dass wir so einen Rechenweg haben, ne, wo wir sagen, also 60% des Durchschnittseinkommens, wenn man da drunter liegt, dann ist man armutsgefährdet. Wir haben aber auch eine Situation in der Stadt, die insbesondere, wenn wir Mieten und Ähnliches angucken, eine erhebliche Belastung für die Menschen sind. Und wir wissen zum Beispiel über Rückmeldungen aus der Tafel, dass die sagen, inzwischen sind bei ihnen 25% der Menschen, die zu ihnen kommen und sich Lebensmittel holen, Menschen im Rentenalter. Das ist ja nun ein eindeutiges Indiz dafür, dass es diesen Menschen nicht gut geht finanziell.
Was sagt denn der Wirtschaftswissenschaftler, wie ausgeprägt ist Altersarmut in Deutschland?
Der Wirtschaftswissenschaftler will vielleicht zunächst mal sagen, dass seine ganze Wissenschaft seit 250 Jahren primär darauf ausgerichtet ist, Armut zu beseitigen. Und für mich persönlich will ich sagen, ist es seitdem ich studiere oder seitdem ich überhaupt für dieses Fach interessiere, ist es mein einziges Interesse. Die Reichen kommen von alleine zurecht. Ich komme aus Bulgarien. Und die 90er Jahre in Bulgarien waren eine Zeit von Armut, die, glaube ich, wenn ich so in den Raum schaue, wenige erlebt haben. Deswegen tut es mir in der Tat weh, physisch weh zum Teil, wenn ich in Berlin alte Menschen sehe, die in den Mülleimer nach Pfandflaschen suchen. Das ist auch ein Teil des Problems. Wir haben ein sehr teures System und in diesem teuren System sehen wir diese extrem unerträglichen Anzeichen oder eben Offensichtlichkeiten von Altersarmut. Das finde ich wirklich extrem problematisch. Und wenn wir uns zum Beispiel die Mütterrente anschauen, die wir jetzt zusätzlich auf diesen schweren Tanker nochmal draufgepackt haben, so stellt man fest, dass eine Rentnerin, die Grundsicherung bekommt, also eben die ganz unten sich befindet, von der Mütterrente gar nichts hat, weil die Mütterrente auf die Grundsicherung angerechnet wird. Das heißt, wir fahren fort mit Instrumenten, die teuer sind, und die aber eben gerade denjenigen nicht helfen, wo diese Hilfe, wo diese Humanität am meisten gebraucht ist. Und das finde ich einfach als Wissenschaftler und als Bürger dieses Landes schwer erträglich.
Ja, das teile ich auf jeden Fall. Ich finde das auch schwer erträglich. Und natürlich gerade als Sozialpolitikerin gucke ich da auch immer wieder drauf und frage mich, wie können wir es verbessern? Also natürlich ist eine Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Renten besser ausfallen am Ende? Und oft sehen wir gerade bei alten Frauen eben oder bei Frauen insgesamt, dass natürlich die Erwerbsbiografie sich am Ende auch in der Rente widerspiegelt. Also Zeiten, in denen nicht gearbeitet wurde und dann auch nicht eingezahlt wurde, beispielsweise Fehlanreize im System wie das Ehegattensplitting, was Frauen eben auch davon abhält, eben mehr zu arbeiten, aber eben auch insgesamt eine Lohnungleichheit, dass Frauen eben häufiger in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden und auch strukturell niedrigere Löhne haben. Das sind alles Faktoren, die am Ende zu einer niedrigeren Rente beitragen. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn die Rente wirklich zu niedrig ist, aufzustocken, also Sozialleistungen zu beziehen, wie zum Beispiel Bürgergeld, also Sozialgeld nach dem SGB 12 oder Wohngeld zum Beispiel, wenn man oberhalb der Grenze liegt. Über die Hälfte derjenigen, die Wohngeld bekommen, sind ja Rentnerinnen und Rentner. Aber trotzdem sehen wir das Phänomen, was Sie ja beschreiben, dass trotzdem Menschen dann eben ja Flaschen sammeln beispielsweise. Und ich glaube, das eine ist eine Schambehaftung, also dass viele die Leistungen, die ihnen zustehen würden, nicht in Anspruch nehmen, auch aus Scham. Und ich finde, da haben wir auch eine Aufgabe miteinander, eben dafür zu sorgen, dass man vielleicht gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, selber zum Amt gehen zu müssen, sondern eben auf Ansprüche auch proaktiv hinzuweisen, die Debatte aber auch so zu führen, dass sich niemand schämen muss, wenn man Unterstützung vom Staat in Anspruch nimmt. Und das ist eben ein Problem, was wir haben. Und das Dritte, wo ich drauf gucken würde, ist halt auch diese ganze Frage Bürgergeld oder Grundsicherung, über das wir ja auch viel diskutieren. Da ist es im Moment so, dass man halt denselben Regelsatz bekommt, egal ob man arbeitsfähig ist oder nicht, also SGB II und SGB XII ist derselbe Regelsatz. Und für Menschen, die halt perspektivisch wieder in Arbeit kommen können, mag das vielleicht über eine Strecke reichen. Auch da gibt es ja Debatten, auch vom Paritätischen reicht das oder nicht. Finde ich, kann man auch legitimerweise ein Fragezeichen dran setzen. Auf jeden Fall kann man es aber dran setzen für Menschen, die überhaupt gar keine Chance mehr haben, da jemals wieder rauszukommen. Also Rentnerinnen und Rentner, die ja gar nicht mehr in eine Vollzeitarbeit kommen können, und diese Hilfsbedürftigkeit gar nicht mehr überwinden können, finde ich, da muss man schon drüber sprechen. Sollten die nicht mehr Leistungen bekommen? Ist das fair, dass die genau dasselbe kriegen? Und wenn die sich sogar noch was zuverdienen, härtere Anrechnungsregeln gelten als bei denen im SGB II?
Aber das könnten Sie doch, also nicht Sie persönlich, aber Sie als Politiker im Bundestag und auch als Mitglied einer Regierungsfraktion ja doch am ehesten ändern. Und genau. Ich sag mal, das, was der Herr Kohlef ansprach, dass eben die Mütterrente beispielsweise den unteren Rentenbeziehern, also von unteren Einkommensgruppe sozusagen, denen nichts bringt, das ließe sich ja sogar relativ leicht ändern, wenn man einfach das nicht anrechnet. Warum macht man das nicht?
Naja, also zwei Punkte. Erstens, wir diskutieren das gerade durchaus in der Sozialstaatskommission, die die Bundesregierung ja eingesetzt hat. Ich bin Teil dieser Sozialstaatskommission und da ist dieses Thema natürlich eins. Und dann,
Entschuldigung, ich muss da mal brutal dazwischen gehen, aber das ist eingeführt worden vor vielen Jahren. Da sind jetzt mehrere Bundesregierungen inzwischen ins Land gegangen. Wenn Sie jetzt sagen, wir diskutieren das in einer Kommission, da muss ich jetzt nochmal fragen, haben dazwischen alle ihre Hausaufgaben nicht gemacht?
Naja, also diese Regelsatzberechnung, ja, dass die halt in den beiden Systemen gleich ist, ist ja grundsätzlich erstmal, weil gesagt wird, es ist soll eine existenzsichernde Leistung sein. Und erstmal ist das Existenzminimum für alle gleich. Und wenn man sagt, die Verfassung gibt her, so kann man das Existenzminimum berechnen. Im Moment ist das ja ein statistisches Verfahren. Alle 5 Jahre werden da große Statistiken angelegt, was die Menschen eben die untersten 15% der Einkommen ausgeben. Das wird dann gemittelt. Also es ist super komplex und dann wird das fortgeschrieben. Und da sagt man erstmal, gut, es geht hier ja erstmal um wirklich absolute Grundsicherung und die ähnlich ist. Und da finde ich aber, muss man halt schon drauf gucken, ist das tatsächlich komplett vergleichbar, wenn jemand die Möglichkeit hat, aus der Leistung wieder rauszukommen oder nicht. Und das Verfassungsgericht hat diese Leistung überprüft, mehrfach, zuletzt 2010, und hat gesagt, diese Berechnungsgrundlage und so weiter, das ist so verfassungsgemäß, das geht so. Also grundsätzlich würde ich sagen, Hausaufgaben gemacht. Politisch muss man aber drauf gucken und kann sich dann fragen, ist das wirklich gerecht? Und ich finde, das ist was man ja auch gesellschaftlich diskutieren muss. Und im Moment wird das leider von einer sehr anderen Richtung diskutiert. Im Moment heißt es ja immer, unsere Sozialausgaben seien zu hoch. Und da muss man sich ehrlich machen. Natürlich, wenn man für die Leute im SGB XII, das sind diejenigen, die nicht mehr arbeiten können oder die zum Beispiel noch nicht arbeiten können, weil sie unter 15 Jahren sind und so weiter und so fort. Wenn man da die Leistung anhebt, natürlich kostet das mehr. Keine Frage. Ich finde aber, das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und deswegen, wenn Sie fragen, ist das richtig, dass man darüber diskutiert? Ja, klar, es ist natürlich auch eine Frage von politischen Mehrheiten. Ist man bereit dafür, das Geld auszugeben? Ich finde, wir sollten es sein, aber das sind mitnichten alle.
Naja, aber ich frage mich, wenn wir jetzt bei den Rentnerinnen und Rentnern bleiben und wissen, dass wir da auf dem untersten Niveau ein Problem haben, ist dann nicht der Grundrentenzuschlag zu niedrig angesetzt? Wäre das nicht ein treffliches Mittel, um zu sagen, wir machen über diesen Zuschlag aus der Rente heraus eine existenzsichernde untere Sicherungsstufe, die uns auch ersparen würde, dass wir gegebenenfalls über eine Vielzahl von weiteren Instrumenten mit einem relativ hohen Bürokratieaufwand, ja nicht nur für die Menschen, die es beantragen müssen, sondern auch für die, die es umsetzen müssen, können wir nicht über diesen Weg eine Möglichkeit schaffen, die gerade in diesem untersten Rentenniveau Hilfe schafft?
Ich würde sagen, teils, teils. Im Grundsatz teile ich das und finde es richtig. Die Grundrente ist ein gutes Instrument und Wir haben das ja nicht ohne Grund eingeführt, weil wir gesagt haben, Respekt vor Lebensleistung und dass eben auch Menschen, die einfach lange eingezahlt haben, dass die halt am Ende auch eine ordentliche Rente bekommen sollen. Das aufzustocken, finde ich gut. Aber ich möchte sagen, Obacht, nicht alle erreichen diese Zeiten, die man dafür ansammeln muss. Und gerade wenn wir über Frauen sprechen, dann wird das manchmal knapp. Weil es werden natürlich auch Erziehungszeiten angerechnet, aber nicht in dem Umfang, dass da alle über diese Schwelle von, ich glaube, 35 Jahre sind es aktuell, die man eingezahlt haben muss, da drüber kommen, um eine Grundrente zu kriegen. Also es kann gut sein, dass die Personengruppe, über die wir da gerade diskutiert haben, genau hier wieder durchs Raster fallen würde.
Jetzt reden wir schon wieder darüber, was man mehr machen müsste, was ja auch mehr Kosten auslöst. Da stelle ich mir natürlich die Frage, können wir überhaupt noch mehr Kosten in der Rente vertragen? Beziehungsweise an welcher Stelle sparen wir die denn bei der Rente dann wieder ein? Geht das, Herr Kulle?
Frau Klose hat gesagt, dass der Sozialstaat, oder ich weiß nicht, wie Sie es genau formuliert haben, aber dass es zu teuer sei. Das Problem ist nicht so sehr, ob es zu teuer oder nicht zu teuer ist im statischen Sinne, also zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir eine stagnierende Wirtschaft haben. Wachstum haben wir seit 2019 nicht und das liegt nicht nur an externen Schocks wie Corona, sondern es liegt wirklich an strukturellen Problemen in unserer Volkswirtschaft. Und diese stagnierende Volkswirtschaft, bei der die Anzeichen auch für die nächsten Jahre nicht die besten sind, muss einen Sozialstaat tragen, der aus seiner Eigenlogik heraus nicht nur wegen der demografischen Entwicklung, sondern auch wegen der steigenden Kosten im Gesundheitswesen immer teurer wird. Das heißt, eine Grundlage, genannt Bruttoinlandsprodukt, muss Jahr für Jahr mehr und mehr aufbringen für den Sozialstaat. Und das wirft, wenn wir nicht noch mehr Schulden machen, als wir als Koalition machen, wenn ich das so sagen darf, dann bedeutet es, dass wir an anderer Stelle, also entweder in der Rente oder eben an anderer Stelle, bei Bildung, bei Verteidigung oder sparen müssen. Das heißt, wenn der Kuchen namens Wirtschaftsleistung leider nicht mehr wächst, ich hoffe, dass sich das ändert, auch darüber können wir reden, bedeutet einfach ein wachsender Sozialstaat weniger Ressourcen für all die anderen Bereiche, die wir als Gesellschaft wichtig finden.
Und das man kann es ja in Zahlen ausdrücken. Ne? Also wir wissen, dass die schon beschlossenen Maßnahmen der letzten und jetzigen Bundesregierung einen zweistelligen Milliardenbetrag bis in die 2030er Jahre zusätzlich kosten werden, die der Staat in die gesetzliche Rente stecken muss.
Das kann man tatsächlich so sagen.
Also und was zahlen wir jetzt? Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Was ist der staatliche Zuschuss im Augenblick?
Das ist ein bisschen schwer zu rechnen, weil in der Tat die gesetzliche Rentenversicherung in den letzten Jahren Ausgaben vom Staat aufgedrückt bekommen hat, die nicht ganz im Sinne der gesetzlichen Rente sind. Aber wir haben einen Bundeszuschuss, der deutlich, deutlich, deutlich inzwischen höher als 100 Milliarden ist. Und die Tendenz ist auch da stark steigend. Und auch wenn wir auch da sagen, der Bundeshaushalt ist trotz der zusätzlichen Verschuldung ein in etwa fester Kuchen, dann bedeutet dieser steigende Bundeszuschuss, dass woanders das Geld fehlt.
Aber ich finde, das ist ja schon mal eine falsche Grundannahme, dass dieser Kuchen gleich bleibt. Das ist eine gesetzte Annahme von Ihnen. Denn es ist in der Tat so, dass ja wir nicht alle zum Beispiel sehr hohe Einkommen oder Vermögen schon so ranziehen würden, wie man es könnte. Also man könnte ja zum Beispiel über höhere Vermögenssteuern und vor allem eine deutlich stärkere Besteuerung von sehr hohen Einkommen tatsächlich so eine, das Geld, was im Bundeshaushalt zur Verfügung steht, natürlich erweitern. So, das ist ein Aspekt. Und der andere, den ich betonen möchte, ist, der Bundeszuschuss, ja, ist eine erhebliche Menge. Aber damit ist es ja nun auch so, dass wir gerade Lebensleistungen, wie zum Beispiel Kindererziehungszeiten, für die ja nicht eingezahlt wurde in die gesetzliche Rente, anerkennen. Und das finde ich, also ist etwas, was richtig ist, dass wir diese gesellschaftliche Leistung, die erbracht wird, auch in der Rente abbilden. Und dass das aber dann nicht über die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler läuft, sondern über das Steueraufkommen. Und deswegen finde ich, auf diesen Ausgaben für die Rente da so drauf zu hauen, das finde ich immer nicht richtig. Denn ich glaube, das muss man schon auch sagen, die Rente hängt ja nicht am Tropf, sondern es ist so, dass die allermeisten Ausgaben für die Rente nach wie vor über Beiträge reinkommen von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und der 120 Milliarden Pi mal Daumen Bundeszuschuss insgesamt stellt ungefähr ein Drittel der Rentenfinanzierung dar. Also eine Säule dessen, die ich politisch für richtig halte.
Das ist jetzt allerdings nicht wenig, ein Drittel. Ne? Also vor allem, wenn man es in der Gesamtgröße des Bundeshaushalts misst, sind ein dreistelliger Milliardenbetrag schon
Natürlich, massiv. Das ist eine Hausnummer. Die Frage ist ja aber, was würde passieren, wenn wir das nicht machen?
Das ist nicht die Frage.
Doch, das
die Frage
ist die Frage.
Natürlich, nein, die Frage ist, wie kommen wir
am Ende, dass dann eben das Risiko, das Altersrisiko individuell abgewälzt wird. Nein, welcher junge Mensch würde denn nicht in die eigene Tasche greifen, wenn die Großeltern hungern oder eben ja nicht über die Runden kommen? Das würde man dann individuell abfedern, aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deswegen muss der Staat da einspringen.
Frau Klose, es gibt zwei Fragen dabei. Erstens, die Frage ist nicht, fällt uns eine Vermögensteuer oder eine Erbschaftssteuer rein, darüber können wir gerne diskutieren. Die entscheidende Frage an der Stelle ist, wie schaffen wir es, das Ausgabenwachstum dieses Systems einzuhegen? Denn in den nächsten 10 Jahren, wie Sie genauso gut wissen wie ich, geht ein unglaublich großer Bestand an Menschen in Rente, der den heute schon finanziell ziemlich katastrophalen Zustand nochmal deutlich verschlechtert. Ich kann Ihnen gerne auch die Zahlen geben, aber Sie kennen ja die Zahlen. Das ist Punkt 1.
Geben Sie uns gerne ruhig mal die Zahlen. Also ich finde,
also zum Beispiel, wenn Sie sagen, mit einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer ließe sich so viel flicken. Allein die doppelte Haltelinie. Also wir lassen die Beiträge nicht ansteigen und wir lassen das 48% Rentenniveau nicht fallen. Bedeuten bis zum Jahr 2035 eine Zusatzbelastung von ungefähr 25 bis 30 Milliarden Euro. 25 bis 30 Milliarden Euro, da werden Sie nicht unerhebliche Schwierigkeiten haben, diesen Betrag mit Erbschafts- oder Vermögenssteuer einzusammeln. Und das sind nur die Zusatzkosten der doppelten Haltelinie. Da haben wir nicht gesprochen über die Frage, wie wachsen die Renten, wachsen die mit den Produktivitäten, wachsen die mit den Löhnen, wachsen die mit der Inflation. Das heißt, allein diese meines Erachtens verständliche sozialpolitische Wohltat kostet so viel, wie sie meines Erachtens nie mit einer Vermögensteuer realistischerweise werden eintreiben können. Und das ist der Punkt. Wie schaffen wir es, dieses System finanziell insgesamt etwas erträglicher zu machen für die Bevölkerung? Und wie schaffen wir es, innerhalb dessen dieses Geld zielgerichteter auszugeben, Stichwort Mütterrente, oder? Das heißt, gleich nach zusätzlichen Einnahmen zu suchen, halte ich für vergleichsweise wenig einfallsreich. Wir haben ein sehr teures System. Dieses System liefert nicht. Dieses System dehnt sich aus, und zwar in einem wirklich bedrohlichen Ausmaß. Und wir müssen es einhegen. Wenn wir es nicht einhegen, das ist der zweite Punkt, Sie haben über die jungen Menschen gesprochen, werden junge Menschen irgendwann, und das passiert heute schon, sich große Gedanken machen, ob sie in diesem Land bleiben oder in ein anderes Land gehen. Denn die Lasten dieses Systems allein über die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnnebenkosten belasten junge Menschen so, dass sie irgendwann sagen werden, darüber schreibe ich ein kleines Büchlein, dass dieses Land nicht das Land ist, in dem ich meine Zukunft aufbaue. Und dann haben wir keine Kinder, keine Innovationen, kein gesellschaftliches Engagement und keine Rentenversicherungsbeiträge. Das ist eine Schraube, an der dürfen wir nicht überdrehen, und wir überdrehen an der ziemlich mächtig.
Herr Heuer, ist es eine Gerechtigkeitsfrage nur zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen Jung und Alt und den nachfolgenden Generationen?
Selbstverständlich ist es auch eine Frage zwischen den Generationen. Ich bin jetzt der Letzte, der sich hier hinsetzt und sagt, das ist alles easy peasy. Ja, wir müssen das schon sehr genau angucken. Aber Herr Kolleff hat ja eben schon ganz zu Anfang gesagt, wir sprechen über einen riesengroßen Tanker. Und wenn man einen solchen großen Tanker in Bewegung setzt, dann können ja kleine Veränderungen erhebliche Richtungsänderungen beinhalten. Und deswegen ist das ja nicht so trivial.
Oder über das, was wir da sprechen. Lassen Sie uns darüber reden. Lassen Sie uns über die eigentlich zentrale Einhegungsstelle reden, nämlich länger arbeiten. Weil länger arbeiten, bei Ökonomen sind sich bei vergleichsweise wenigen Sachen in diesem Leben einig, aber das ist ein Punkt, bei dem sehr viele Ökonomen unterschiedlichster Prägung sagen werden, das ist wahrscheinlich die wirkungsmächtigste Stelle. Und mir ist es völlig klar, dass nicht jeder in seiner Erwerbsbiografie das kann. 80% werden es vielleicht können, über die 20%, die Dachdecker und sonstige schwierigen Berufe ausgeübt haben, müssen wir eine Sonderregelung finden. Aber wenn die 80%, die Beamte, Angestellte oder sonstige vergleichsweise körperlich einfachen Lebensläufe haben, wenn die länger arbeiten, wie in den meisten anderen europäischen Ländern, dann entlasten wir diesen Tanker und er geht nicht auf Grund. Lassen Sie uns über so etwas reden.
Ist die Rente noch sicher, beziehungsweise wie sorgen wir dafür, dass sie auch künftig nicht nur sicher ist, sondern auch sozial und gerecht? Und das diskutieren wir hier mit Martin Heuer, dem Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hier in Berlin, mit Annika Klose aus der SPD-Bundestagsfraktion und mit Stefan Kolleff, Wirtschaftswissenschaftler am Ludwig-Erhard-Forum. Eben hat Herr Kolleff gesagt, lassen Sie uns reden über die Verlängerung der Arbeitszeit. Und dann machen wir genau das jetzt. Und ich fange mal an bei der Jüngsten hier in der Runde, weil Sie müssten am längsten dann noch arbeiten, Frau Klose. Nun weiß ich, Politiker, denen macht das nichts aus. Die arbeiten gerne bis zum Anschlag ganz hinten raus.
Professoren auch.
Professoren auch, sagt Herr Kolleff. Aber kommen wir da dran vorbei? Und wenn ja, wie können wir das so ausgestalten, dass diejenigen, die können, es tun und diejenigen, die nicht können, es nicht müssen?
Ja, ich muss sagen, mich macht diese Debatte auch schon immer ein bisschen sauer. Also immer pauschal zu sagen, die Menschen müssen halt länger arbeiten. Es gibt so viele Menschen, die schon jetzt das reguläre Renteneintrittsalter nicht erreichen. Und das ist noch nicht mal bei 67 Jahren angekommen. Und wir sehen auf dem Arbeitsmarkt, dass gerade Menschen über 50, verschärft über 55, kaum mehr Perspektiven bekommen, um sich zum Beispiel weiter zu qualifizieren, wieder in Arbeit zu kommen. Also selbst mit einem Renteneintrittsalter von nicht mal 67 schaffen wir es nicht, wirklich die Menschen auch im Arbeitsmarkt zu halten. Weil davon abgesehen, dass wir dann ja auch in hochpreisigen, also gut bezahlten Branchen auch diesen goldenen Handschlag häufig haben, dass die Leute dann früher in Rente geschickt werden. Also ich finde, wir haben halt wirklich sehr viele To-Dos, um Menschen wirklich mal bis zum Renteneintrittsalter zu kriegen, bevor wir wieder darüber diskutieren sollten, muss man länger arbeiten.
Und dann warum schaffen Sie denn dann ja beispielsweise die Rente mit 63 nicht ab? Weil das ist doch genau so eine Maßnahme, die Leute sagen, früh aus dem Arbeitsleben rausholt.
Also erstmal möchte ich sagen, die Rente mit 63, die gibt es ja gar nicht mehr, sondern es ist jetzt schon fast bei 65 angekommen, denn es ist die Rente nach 45 Beitragsjahren und die steigt gemeinsam mit dem Renteneintrittsalter eben auch an. Und da geht es um die Menschen, die wirklich schon sehr früh eben ihren Weg ins Arbeitsleben gefunden haben und häufig dann auch gar nicht mehr länger können. Deswegen halte ich das für ein Gebot der Fairness, den Menschen das eben zu ermöglichen. Denn wir sehen halt gerade Menschen in körperlich schweren Berufen, belastenden Berufen, schaffen das meistens nicht, bis eben dann 67 diesen Beruf auszufüllen. Wenn die dann früher gehen müssen, dann nehmen sie halt Abschläge in Kauf. Und das führt dazu, dass Berufe, die halt gerade körperlich belastet sind, dazu führen, erstens, dass die eine geringere Lebenserwartung am Ende auch haben, als die, die in geistigen Berufen arbeiten und zweitens dann auch noch mal geringere Renten bekommen. Das ist halt eine Doppelt- und Dreifachbestrafung und dabei sagen wir immer, genau diese Berufe, haben wir Fachkräftemangel und so weiter und so fort, das macht das super unattraktiv und deswegen bin ich davon sehr weit weg, den Menschen das jetzt noch weiter zumuten zu wollen. Wer freiwillig länger arbeiten möchte, der kann das auch jetzt schon und auch jetzt lohnt sich das schon und wir machen es jetzt noch mal deutlich attraktiver mit der sogenannten Aktivrente, ehrlicherweise ein bisschen irreführender Name, denn es ist keine Rente, sondern es ist ein Steuerbonus. Man kriegt dann 2000 Euro steuerfrei, wenn man über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeitet. Und das lohnt sich ordentlich. Deswegen glaube ich schon, dass viele von denen, die können und wollen, das auch machen werden, noch mehr als jetzt. Aber es geht auch jetzt schon.
Frau Klose, ich finde das, wie soll ich sagen, ein Stück weit unbefriedigend. Also wenn Sie gucken, wer hat Rente mit 63 in den letzten Jahren bezogen, stellen Sie nicht fest, es waren Dachdecker. Und es waren auch keine Menschen, die besonders hart körperlich gearbeitet haben, sondern es sind Angestellte, zeigen die Statistiken, es sind Angestellte, die einfach aus ihrem Angestelltenleben, der physisch vergleichsweise nicht anstrengend ist, ausgestiegen sind. Ich verstehe, wenn Sie sagen, es gibt Menschen, die nicht mit einem höheren Renteneintrittsalter konfrontiert werden dürfen. Sehe ich genauso wie Sie. Lassen Sie uns also für diese Menschen Härtefallregelungen treffen, die es auch heute gibt. Lassen Sie uns über diese Härtefallregelungen nochmal nachdenken. Und wir sagen, 10%, 15%, 20% der Menschen können es nicht. Aber die anderen, wir leben schon längst nicht mehr in einer Gesellschaft, in der Industriearbeitsplätze, von denen wir auch immer weniger haben, mit extrem körperlicher Arbeit verbunden sind. Lassen Sie uns für all die anderen Menschen eine Lösung finden, die im Sinne der jüngeren Menschen, also von den Kindern und Enkeln dieser Menschen, länger arbeiten lassen. Das halte ich für ein Gebot der Fairness und für einen Lastenausgleich zwischen den Generationen. Dänemark finde ich ein wunderbares Beispiel. 2006 hat man beschlossen, wir gucken uns alle 5 Jahre die Lebenserwartung an und das dänische Rentensystem kann nur funktionieren, Klammer auf, wie jedes andere Rentensystem nach diesem Prinzip, wenn Menschen gleich lang in der Rente bleiben. Das heißt, wir erhöhen ganz seicht aber sehr konsequent, also ganz sanft und sehr konsequent, das Renteneintrittsalter so, wie die Lebenserwartung ansteigt, sodass man eine konstante Jahreszahl in der Rente bleibt. Seit 2006 haben es alle dänischen Koalitionen, momentan eine sozialdemokratisch regierte, durchgezogen. Und wir reden nicht über Texas oder über Florida, sondern über einen wunderbaren sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat, so skandinavischen Wohlfahrtsstaat, der einfach das Gebot der Klugheit in seine Rente eingebettet hat. Und im Übrigen hat dann diese Rente auch die Ressourcen über all die Probleme, die wir ansonsten diskutiert haben, zu befinden und diese Probleme zu beheben. Warum geht es in Dänemark, aber hier nicht?
Also ich würde gerne zwei, drei Sorgen formulieren, die ich damit verbinde. Wir wissen, dass die Lebenserwartung von Menschen, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind, kürzer ist. Wir wissen, dass Menschen mit einem guten Einkommen in der Zeit, in der sie Einkommen beziehen, also Löhne beziehen, in der Lage sind, auf privatem Wege für ihre Altersvorsorge zusätzlich zu sorgen. Diese Menschen haben die Möglichkeit, mit Abschlägen früher in die Rente zu gehen, und die nutzen die auch. Das ist ja das, was wir erleben. Die Menschen, die das nicht haben, haben auf der einen Seite eine niedrigere Lebenserwartung und dann ohne zusätzliche Altersvorsorge vielleicht, weil sie das in ihrer Erwerbsbiografie gar nicht erwirtschaften konnten, gehen sie dann in die Rente. Und dafür müssen wir eine Lösung haben. Sie haben vorhin, ich glaube, Sie haben es gesagt, Herr Hingst, Politiker und Professoren arbeiten gerne länger. Das sind ja nun zwei Gruppen, die gar nicht in unsere Rentensysteme einzahlen. Das wäre ja auch noch mal eine andere Frage, die man
diskutieren kann. Die machen wir sofort. Wer da einzahlen muss, machen wir sofort. Aber bleiben Sie noch kurz bei dem Punkt.
Dann hätte ich noch eine Frage zu der Aktivrente. Ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Das ist ja jetzt auch, glaube ich, noch nicht so richtig ausformuliert. Werden denn Menschen, während sie Aktivrente machen, weiterhin in die Rentenversicherungssysteme einzahlen?
Also ich glaube tatsächlich, dass das in der Ausgestaltung des Gesetzes gerade noch diskutiert wird. Aber ich weiß es nicht so genau, ich glaube aber nicht, sondern dass die sehr wahrscheinlich halt ja einerseits ihre Rente beziehen und darüber hinaus noch arbeiten und darauf aber dann eben 2000 Euro Steuergutschrift quasi haben.
Ja gut, du könntest ja den Arbeitgeberzuschuss trotzdem nehmen, damit es nicht sonst wird es für die Arbeitgeber irgendwann, dann willst du nur noch die beschäftigen und nicht mehr die anderen. Aber gut, ist eine andere Diskussion. Interessant finde ich die Frage, warum brauchen wir eigentlich überhaupt ein festes Eintrittsalter? Also könnte man nicht auch hingehen und sagen, es gibt ein Rentenniveau, das du mit Alter X bekommst und X plus 1 gibt es mehr, X plus 2 gibt es mehr und so weiter. Braucht man überhaupt so ein ganz festes, starres Alter? Weil diese Diskussionen, die wir führen, die verschleiern ja eigentlich, dass es in Wirklichkeit gar nicht darum geht, mit welchem Alter ich in Rente gehe, sondern eigentlich darum geht, mit welchem Niveau ich in Rente gehe. Ne? Darum geht es doch eigentlich im Kern, mit welchem Rentenniveau, wie viel Geld kriege ich wirklich?
Naja, das hängt damit zusammen. Also wenn wir länger arbeiten, hat dieses System auch mehr Geld, um die sozialen Härtefälle für die Menschen, die es nicht können, abzufedern.
Aber das
heutige System hat nicht noch kein Geld, sondern sie bräuchten dann 30 Milliarden wieder aus dem Bundeshaushalt, um all die Sachen zu kaschieren. Wenn wir eine zusätzliche Ressource für die Rente erschließen, indem wir alle länger arbeiten, möglichst alle, die 80%, nicht die 20%, dann gibt es für die 20% auch die sozialpolitischen Instrumente, um sie zu befähigen, adäquat in Rente zu gehen.
Aber funktioniert ja nur, wenn ich trotz längerer Lebensarbeitszeit keine höhere Rente erwirtschafte.
Das ist richtig. Wir müssen an die Rentenformel daran.
Ja. Also was ich gerne einmal differenzieren würde, das Rentenniveau ist das eine und die Rentenhöhe ist ja das andere. Also das Rentenniveau ist ja eben gesetzlich festgelegt. Das heißt, wenn man quasi so einen fiktiven Durchschnittsrentner, der 45 Jahre eingezahlt hat, der immer Durchschnittslohn verdient hat, wenn der quasi in Rente geht, dann wird geguckt, was ist denn gerade der Durchschnittslohn, und davon würde der dann 48% bekommen. Also wenn der Durchschnittslohn zum Beispiel gerade dann brutto 3000 Euro wären, dann kriegt der ein bisschen weniger als 1500 Euro Rente. So, dieser fiktive Rentner mit 45 Jahren immer Durchschnittslohn verdient. So, das ist das Rentenniveau. Und worüber Sie ja gerade gesprochen haben, war ja aber die Rentenhöhe. Also welche Rente bekomme ich persönlich, wenn ich in Rente gehe? Und natürlich ist das entscheidende Kriterium am Ende für jedes Individuum. Komme ich damit über die Runden, was ich da ausgezahlt kriege? Aber das hängt natürlich auch zusammen mit der Gesetzgebung, mit diesem Rentenniveau. Niveau, wenn das weiter absinkt auf 43% und so weiter und ich weniger eingezahlt habe, weniger Jahre oder niedrigere Punkte errungen habe zum Beispiel, dann sinkt das halt immer weiter und dann komme ich halt irgendwann in den Teil, wo ich halt ja subventionieren muss, also wo halt dann Sozialleistung beantragt werden.
Aber dennoch die Frage, die ich hatte an Sie, Frau Klose, war ja, warum muss ich das mit einem festen Alter verbinden? Warum kann ich nicht den Leuten sagen, du kannst von mir aus auch schon mit 50 in Rente gehen, dann kriegst du halt nur ganz wenig. Und wenn du mit 70 in Rente gehst, kriegst du halt entsprechend noch viel, viel mehr. Es ist ja auch jetzt schon so. Manche gehen früher in Rente, kriegen deswegen weniger. Manche gehen später in Rente, haben sie ja selber gesagt, und kriegen mehr.
Also im Grundsatz ist das ja heute schon. Ungerechtigkeiten, die sich halt im Arbeitsleben widerspiegeln, spiegeln sich auch in der Rente. So. Also am Ende wird das, was man im Arbeitsleben gemacht hat, fortgeschrieben in der Rente. Und ich finde es total legitim, darüber zu diskutieren, ob man das machen sollte oder nicht. Ich finde das Rentenalter, Eintrittsalter, was Sie ja jetzt vorgeschlagen haben, nicht so gut, muss ich sagen. Weil das halt am Ende bedeutet, diejenigen, die halt eh nach dem aktuellen System eine geringere Rente erwirtschaften, weil sie geringere Löhne haben, müssen dann auch noch länger arbeiten, um überhaupt auf ein Niveau zu kommen, was sie halt irgendwie absichert. Während diejenigen, die Sie ja jetzt ranziehen, wo Sie sagen, dann gehen die halt mit 50, das sind wahrscheinlich Leute, die halt ein sehr hohes Einkommen hatten und sich halt sowohl über die gesetzliche Rente als auch privat einen sehr komfortablen Puffer haben aufbauen können. Und das ist ja auch jetzt schon so. Die gehen dann in Rente, nehmen in der gesetzlichen Rente Abschläge in Kauf und haben wahrscheinlich privat oder betrieblich sehr gut vorgesorgt. Und diese Ungerechtigkeit, ich finde, da muss man schon ran. Und ich würde ja lieber darüber diskutieren, wie kriegt man denn vielleicht auch innerhalb des Rentensystems es ein bisschen gerechter ausgestaltet. Also muss es denn so sein, dass sich das alles, diese Ungerechtigkeiten so fortschreiben? Oder kann man nicht zum Beispiel sagen, es gibt eine gesetzlich garantierte Mindestrente, die man halt bekommt. Das war ja ähnlich wie Herr Heuer war das, vorgeschlagen hatte. Und dann kann man aber zum Beispiel darüber diskutieren, Leute mit sehr hohen Einkommen, dass die erstmal alle einzahlen müssen, das wäre schon mal ein erster Schritt. Und dann, dass man halt ab einer gewissen Grenze, die man, also im Moment wird ja, gibt es eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Also ab einem bestimmten Einkommen muss ich gar keine Beiträge auf dieses Einkommen mehr zahlen. Ich glaube, das liegt gerade bei 8.700 Euro ungefähr.
Also wer ein gutes Einkommen hat, zahlt nur bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt Rentenbeiträge und darüber dann halt nicht mehr.
Weil man sonst halt sehr viele Rentenpunkte erwirtschaften würde und das sehr teuer wäre, das am Ende auszubezahlen. Aber ich finde, man kann auch darüber diskutieren, muss das denn so sein? Könnte man nicht zum Beispiel über das Einkommen darüber hinaus es trotzdem verbeitragen, aber weniger Punkte dafür?
Das wäre wahrscheinlich eine Diskussion, die Sie dann mit Gerichten und dem Verfassungsgericht führen müssen, die für uns jetzt zu weit führt. Aber es ist ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Klar, zu sagen, die Gutverdiener müssen noch mehr einzahlen, ohne dass sie dafür noch mehr Leistung bekommen, das nimmt man entsprechend zur Umverteilung. Ja,
genau. Ja.
Eine andere Frage, die der Herr Heuer aufgeworfen hatte, die auch viel diskutiert wird, ist die Frage, wer zahlt überhaupt ein? Und Beamte zahlen momentan nicht ein, die werden ganz anders versorgt. Und es gibt ja Nachbarländer, Österreich beispielsweise stellt das momentan ja um. Da zahlen die Selbstständigen sowieso ein, die Beamten jetzt nach und nach auch. Und Österreich hat insgesamt auch einen etwas höheren Rentenbeitrag als wir in Deutschland, muss man sagen. Aber hat dafür auch ein relativ deutlich höheres Rentenniveau, Herr Kohlef. Können man sich mit sowas anfreunden?
Es sei vorangestellt, dass ich kein Beamter bin. Das heißt, ich argumentiere jetzt nicht aus einer Befangenheit heraus. Das Problem, das wir haben, ist folgendes. Beamte haben, ob man es mag oder nicht, ehrlich gesagt mag ich es nicht, sehr hohe Ansprüche. Diese Ansprüche sind genauso verfassungsrechtlich gedeckt wie alles, was wir eben diskutiert haben. Das heißt, wenn Sie Beamte heute ins System übernehmen würden, müssten Sie deren Pensionen auszahlen. Auch für die Babyboomer-Beamten, für die wenigsten Bundesländer Rückstellungen in den letzten Jahren gebildet haben. Und dann müssten Sie irgendwie, wenn die Menschen plötzlich in der Rentenversicherung sind und auch daraus etwas beziehen sollen, dieses vom Bund auch subventionieren. Ich halte das für eine weitere Phantomdiskussion, wenn ich das ganz deutlich sagen darf. Das Problem, das wir mit den Beamten haben, ist im Übrigen ein weiteres. Beamte haben eine bessere Demografie. Das heißt, wenn sie in die Rente übernehmen, leben sie deutlich länger als die normalen Menschen. Das heißt, der kaputte Tanker wird noch kaputter, wenn sie länger lebende Menschen auf diesen Tanker packen. Das tut mir leid, bei Selbstständigen ist es nicht ganz unähnlich. Von daher finde ich, wissen Sie, Frau Klose, Sie schütteln mir den Kopf, aber die SPD regiert dieses Land seit 1998 mit 4 Jahren Unterbrechung. Wir führen diese Debatte ganz häufig als eine Gerechtigkeitsdebatte, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, es ist Zeit, diese Debatte als eine Ressourcendebatte zu führen, denn kleine Umverteilungen innerhalb des Systems führen uns nicht weiter. Wir müssen endlich darüber reden, wie die skandinavischen Länder vor 25 Jahren, wie bauen wir eine schlagkräftige Betriebsrente auf? Da hat die Koalition jetzt einen ersten kleinen Schritt getan, das finde ich gut. Aber vor allem, wie machen wir aus der Gesellschaft, wie es die Schweden seit 1999 geschafft haben, eine Aktionärsgesellschaft, eine Gesellschaft, die ihre Ersparnisse am Kapitalmarkt
Sie greifen schon wieder beim nächsten Punkt.
Ja, aber alles andere, Gerechtigkeitsdebatten sind unendlich lang. Wir werden uns wahrscheinlich nicht einigen.
Aber wir sind ja nicht bei der Gerechtigkeitsdebatte. Wir waren jetzt bei der Frage, wer soll einzahlen. Jenseits der Gerechtigkeitsdebatte, Sie sagen, es bringt gar nichts.
Es kostet sogar.
Mhm. Naja. Aber würde das auch, also ich verstehe das wenn man heute Pensionäre ins Rentensystem überführen würde.
Auch all die
bereits jetzt keine Ansprüche in ihre, also keine Einzahlungen in die Rente. Vorgenommen haben. Aber wäre jetzt nicht der Zeitpunkt, anzufangen, umzusteuern? Aber wir reden ja über sehr, sehr lange Linien, über einen sehr großen Tanker, wie Sie gesagt haben.
Okay, wenn Sie neue Beamte nicht mehr mit Pensionsansprüchen ausstatten, also jemand, der heute mit 25 verbeamtet wird, das können wir gerne machen, aber da haben wir einen Benefit davon in 40 Jahren.
Ja, wäre ja auch schon mal was.
Wir diskutieren
immerhin auch schon seit 40 Jahren darüber.
Ne? Ich beneide Menschen, die, sagen wir es mal so, ich bin auch ein pathologischer Optimist, aber der Zustand unserer Demokratie beunruhigt mich so sehr, dass ich eher über die nächsten 10, 20 Jahre nachdenke und nicht über die Perspektiven in 40 Jahren. Wir können so etwas machen, wir können mit so etwas anfangen. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts sind bekanntlich Beamte, deswegen hoffe ich, dass die das auch so sehen wie Sie. Ich hätte dafür Sympathien, aber es ist ein Placebo für die Probleme, die wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren haben.
Also ich glaube, es wäre tatsächlich ein guter Schritt, alle Gruppen, also wirklich alle einzubeziehen. Und aus eigener Betroffenheit sage ich auch die Abgeordneten, und das ist auch meine Position natürlich, die Abgeordneten sind nicht viele, es sind Tropfen auf den heißen Stein, das wäre trotzdem richtig. So. Und bei den Selbstständigen sind wir uns ja mittlerweile eigentlich alle einig, dass das auf jeden Fall passieren sollte, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das gemacht werden soll. Denn wir haben ja auch viele Selbstständige, die eigentlich privat vorsorgen müssten, das dann nicht tun und dann am Ende halt ja im steuerfinanzierten Sozialleistungssystem landen, und es macht eben auch keinen Sinn. Also alle, die nicht eben Versorgungswerke haben, sollten da auf jeden Fall rein. Und bei Beamten, das haben wir ja gerade gehört, also die Perspektive darauf ist vielschichtig. Ich fände es aus einem Gerechtigkeitsargument heraus gut, aber es stimmt, dass es am Ende unser Rentenproblem nicht löst. Es stabilisiert ein bisschen, weil die halt zum Beispiel ja keine Arbeitslosigkeitszeiten haben und so weiter und also immer stetig einzahlen würden. Das ist schon mal gut, aber die langen Lebensalter zum Beispiel, Lebensdauer, das ist natürlich auch ein Faktor.
Dann gucken wir, ob was anderes das Problem lösen würde. Viel diskutiert, Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Kohlef, die Frage kapitalgedeckt. Die Ampelregierung, SPD geführt, hatte eigentlich vor, eine kapitalgedeckte kleine Rente, sage ich mal, einzuführen. Jetzt ist das irgendwie wieder so ein bisschen vom Tisch. Eventuell kommt dann was anderes für junge Leute, ist noch nicht so ganz klar. Ne? Aber mal grundsätzlich, brauchen wir den Einstieg in eine, jenseits von Riester, was wir schon mal hatten und was nicht wirklich so doll gelaufen ist, brauchen wir einen Einstieg in eine klassische kapitalgedeckte Rente?
Also allein das wird die Frage stellen, finde ich ehrlich gesagt ein Problem. Also wenn wir meinen, dass eine alternde Gesellschaft mit einer stagnierenden Volkswirtschaft aus diesem Ressourcenpool eine auskömmliche Rente haben kann, ohne den eigenen Kapitalmarkt und vor allem die Kapitalmärkte schnell wachsender Länder anzuzapfen. Wenn das die Annahme ist, Sie haben vorhin von Annahmen gesprochen, dann ist es offensichtlich eine, die meines Erachtens nicht tragen kann. Natürlich müssen wir, und das hätten wir auch schon vor 20 Jahren, wie die Schweden tun müssen, mit Anreizen und mit einem kulturellen Wandel verstehen, dass der Aktienmarkt mit all seinen Instrumenten, die heute so einfach sind wie noch nie, meines Erachtens, und auch da sind sich Ökonomen wirklich einig, die einzige vielversprechende Lösung ist, dass wir, wenn wir es in der Breite der Gesellschaft hinbekommen, ein Instrument gegen Altersarmut sein können, weil wir dann von den Gewinnen der Firmen etwas in die Rente einbeziehen und vor allem, wenn wir es international tun, und wir wären dumm, wenn wir es nicht hätten, von den Gewinnen all der international in wachsenden Volkswirtschaften tätigen Firmen. Das wären die Kapitaleinkünfte, die wir dann eben in das Konto jedes einzelnen Menschen als Rentenvorsorge hätten. Momentan leben wir von Arbeitseinkommen. Wir haben auch keine Produktivitätszuwächse mehr und so weiter und so fort.
Dagegen kommen jetzt mit Sicherheit die Gegenargumente.
Naja, also erstmal wollte ich einmal kurz festhalten, dass von der Ampelregierung geplante Generationenkapital wäre keine kapitalgedeckte Rente gewesen. Da wären keine Rentenbeiträge an der Börse angelegt worden. Das war nicht geplant, sondern man hätte halt 10 Milliarden angelegt aus Steuermitteln und damit ein bisschen quersubventioniert in die Rente rein. nicht die Beitragsmittel. Und auch was jetzt geplant ist, da geht es nicht um Beitragsmittel. Die Frühstartrente, wo ich fest davon ausgehe, dass die nächsten Monate als Entwurf vorgelegt wird, da geht es eben darum, dass für junge Menschen, die in Deutschland zur Schule gehen, pro Monat 10 Euro angelegt werden. So, das Verfahren genau. Das wird gerade noch ausgehandelt, wie es funktionieren soll, aber die Idee ist ja quasi, dass vom 6. bis zum 18. Lebensjahr der Staat erstmal anspart, möglicherweise mit der Option, dass eben zugezahlt werden kann und man danach eben privat darauf weitersparen kann. Und ich halte das auch für richtig, weil da eben auch gerade Leute, die vielleicht sonst mit dem Kapitalmarkt gar nicht in Berührung kommen würden, angereizt werden, eben selber auch vorzusorgen. Und natürlich, wenn man das halt dann weiter bespart bis zum Renteneintrittsalter, kann da schon eine Summe rauskommen, die interessant ist. So.
Aber warum trotzdem, nicht wie die Schweden einen Teil der Beiträge direkt in die Rente zu stecken?
Also ich glaube, man muss sich das halt schon auch sehr politisch angucken. Ich meine, Schweden ist ein wesentlich kleineres Land als Deutschland. Das heißt, wir reden da ja über ein Gesamtvolumen, wenn man sich die Rente anguckt, von weit über 300 Milliarden Euro. Das ist ja ein unfassbares Kapital, was man da hat. Und was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, ist, dass man damit den Kapitalmarkt ja schon auch immer weiter treibt. Erstens ist man dann komplett ausgeliefert darauf, dass diese Positiventwicklung auf dem Kapitalmarkt sich immer so fortsetzt. Zweitens muss man halt auch sagen, das kommt ja irgendwo auch wieder an. Wo werden denn diese Renditen erzielt? Also wenn ich mich umgucke, zum Beispiel auf dem Berliner Mietmarkt, dann sieht man, wo halt Renditen erwirtschaftet werden. Oder Wasserpreise in anderen Ländern, das ist halt kapitalgetrieben. Da werden Profite erwirtschaftet und abgezapft. Und ich finde schon, dass man sich fragen muss, will man mit unseren Renten diese ganze Entwicklung so nochmal weiter anheizen? Denn dann ist man ja zwingend darauf angewiesen, dass das die entsprechenden Renditen abwirft. Und das, finde ich, ist schon eine Fragestellung, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Und wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind ja auch dafür, dass man eben auch privat natürlich auch vorsorgen kann und sollte und auch über den Kapitalmarkt, ich wische das ja nicht vom Tisch, dass man da auch durchaus diese 5-6% Renditen im Schnitt erzielen kann, keine Frage. Aber über 50% der Menschen in Deutschland sind halt allein auf die gesetzliche Rente angewiesen. Und da eben anzufangen, das halt alles zu verspekulieren, also da habe ich einfach sehr, sehr große Fragezeichen.
Für mich ist dabei wieder eine wesentliche Frage, in welcher Form tut man das? Also wenn wir von den Menschen erwarten, dass sie trotz weiterhin bestehender Rentenbeiträge zusätzlich am Kapitalmarkt private Vorsorge betreiben, dann müssen sie auch ein Einkommen erzielen, aus dem sie das können. Wenn das der Fall ist, dann spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Wenn die Idee ist, insgesamt aus den Rentenbeiträgen heraus auch den Kapitalmarkt zu nutzen, um dort höhere Erträge zu erzielen, dann können wir noch die ein oder andere ethische Frage diskutieren. Das sollte man auch tun. Aber dann ist das wahrscheinlich erstmal vernünftig. Entscheidend für mich ist nur, dass wir nicht in eine Situation geraten, die ich vorhin schon mal versucht habe zu schildern. Menschen mit einem hohen Einkommen können privat vorsorgen, können erheblich privat vorsorgen, haben dann auch noch einen hohen gesetzlichen Rentenanspruch. Und wir haben an der gleichen Stelle Menschen, die ein erhebliches Problem haben, weil sie eben dann im Rentenalter zu wenig haben. Was ich ein bisschen riskant finde, ehrlicherweise, ist, wenn wir doch wissen, dass wir die Rentensysteme in erheblichem Umfang mit Steuern auch stabilisieren müssen, und das werden wir auch dauerhaft müssen, dann verstehe ich ehrlicherweise die Aktivrente nicht, wo man dann auch gegebenenfalls Steuerersparnisse ermöglicht, die wir vielleicht brauchen, um die Rente zu stabilisieren.
Ich würde gerne nur ganz zum Schluss eine Frage nochmal an Herrn Kulleff stellen. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, Sie haben ein Papier geschrieben mit vielen Kollegen mit Forderungen in Sachen Rente. Da steht vieles von dem, was wir jetzt diskutiert haben, drin. Haben Sie da jemals eine Rückmeldung von der Politik bekommen? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Politik ist ein pluralistisches Geschäft. Wir haben sehr viel Lob und auch sehr viel Kritik bekommen. Ich hoffe, die Hörer machen sich selbst ein Bild, indem sie das Papier auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums nachschauen. Meines Erachtens ist das Entscheidende, dass wir über längeres Arbeiten und vor allem über diesen letzten Punkt, den wir gesprochen haben, wie machen wir auch aus ärmeren Menschen Kapitalmarktanleger? Wie kommen wir in dieser Sache so voran, wie es die skandinavischen Länder geschafft haben? Wenn wir das nicht schaffen, führen wir Phantomdebatten. Die Altersarmut bleibt und wir können in 5 Jahren hier wieder sitzen und es wird sich bedauerlicherweise wenig bis nichts verschoben haben.
Unsere Zeit ist leider schon vorbei. Das Thema natürlich nicht ansatzweise in Gänze erschöpfend behandelt, Aber ich glaube, das Wichtigste, wenn ich das dazufügen darf, scheint mir zu sein, dass sich eine Gesellschaft am Ende auf irgendwas einigt, was dann auch belastbar ist für die Zukunft. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Herr Heuer, Frau Klose, Herr Kohler, vielen herzlichen Dank und Ihnen allen und natürlich auch unseren Zuhörern zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das RBB Inforadio Forum.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.